Ich freue mich, dass ich heute für euch predigen darf und der Form halber verrate ich euch direkt auch den Titel der Predigt. Der Titel ist, sind wir nicht alle ein bisschen Jona? Und wer jetzt sagt, oh, es geht wahrscheinlich um das Buch Jona, dem muss ich sagen, er hat recht, darum geht's heute. Ich finde das Buch Jona total klasse in der Bibel. Das ist, jetzt werden einige von euch sagen, ja, ist ja klar, Christian, das ist schön kurz, das kannst du gut lesen. Ja, stimmt. Deswegen finde ich es wirklich ziemlich gut, aber was ich noch krasser finde, ist, wie viel in diesem Buch drinsteckt, obwohl es so kurz ist. Und egal wie oft man sich das anschaut, das ist immer wieder begeisternd und nicht zuletzt die Tatsache, dass Jesus sich selbst auf das Wunder, was im Buch Jona beschrieben wird, bezieht, sagt uns ja ganz klar, dass das was Wichtiges ist, was da drinsteht. Und deswegen möchte ich versuchen, den Text heute für uns aus unserer Sicht vorzustellen und auszulegen. Das Buch Jona, das ist so kurz, vermutlich könnten wir das jetzt gemeinsam lesen und ich könnte noch was erzählen, das mache ich nicht, keine Sorge. Aber wenn ihr Muße habt, lest es mal, es dauert wirklich nicht lange. Falls ihr es jetzt kürzlich nicht gelesen habt, macht euch keine Sorgen, ihr werdet der Predigt trotzdem folgen können. Und damit ihr versteht, was zu welcher Zeit das spielte und worum es da ging, was Jona eigentlich widerfuhr, muss man wissen, was der zeitliche Kontext ist. Es geht also im Grunde, wie das der Titel des Buchs schon sagt, um Jona, Jona ben Amittai. Das war ein Prophet, der hat zur Zeit Jerobeams II. Gelebt. Das war ein König von Israel. Und man weiß ziemlich genau, wann König Jerobeam II. Regiert hat. Und deswegen kann man schließen, dass Jona vermutlich so zwischen 800 und 700 vor Jesus Geburt gelebt hat. Jona war, wie gesagt, ein Prophet. Und wenn ich jetzt das Buch Jona zusammenfassen müsste in meinen Worten, dann würde ich das so tun. Jona bekommt von Gott den Auftrag, nach Ninive zu gehen. Das war in Assyrien. Und Jona sollte den Einwohnern dort sagen, dass Gott sie innerhalb von 40 Tagen vernichten würde wegen ihrer Boshaftigkeit. Jona flüchtete vor diesem Auftrag vor Gott auf einem Schiff Richtung Spanien. Zumindest vermutet man, dass dieser Ort, wo er hinflüchten wollte, in Spanien lag. Und das Schiff gerät in Seenot. Die Seeleute werfen Jona irgendwann auf seine Bitte hin über Bord. Das Meer beruhigt sich, aber Jona ertrinkt nicht, weil ein großer Fisch kommt. Jona verschluckt und nach 3 Tagen und 3 Nächten wieder ausspuckt am Strand. Dann gibt Gott Jona erneut den Auftrag, nach Ninive zu gehen. Das tut er dann auch. Verkündet die Prophezeiung. Die Einwohner Ninives glauben an Gott, kehren von ihren bösen Wegen um, Gott verschont sie. Und darüber wird Jona so sauer, dass Gott ihm ein Gleichnis zeigt, um ihn zu fragen, ob der Zorn, den er hat, da eigentlich berechtigt ist. Aber dazu später mehr. Und das ist so in Kürze das Buch Jona. Und ich möchte mir mit euch anschauen, was da für eine Dynamik zwischen Gott und Jona und auch den anderen Menschen, die da in dieser Geschichte vorkommen, vorhanden ist. Also es geht damit los, dass eben Jona von Gott diesen Auftrag bekommt, nach Ninive zu gehen und den Leuten dazu verkünden, dass Ninive in 40 Tagen vernichtet wird und sie natürlich mit. Und jetzt muss man sich vorstellen, das wäre so, als wenn heute einer Gott zu einem von uns kommen würde und sagen würde, geht in den schlimmsten Terrorstaat, den wir haben, geh in die Hauptstadt, stell dich dahin und sag, mein Gott wird euch in 40 Tagen vernichten. So muss das für Jona gewesen sein, weil Assyrien war also einer der größten Feinde Israels. Die hatten nur Probleme mit Assyrien und es war ein gottloses Land. Und im Grunde genommen ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass Jona eine unglaubliche Angst vor diesem Auftrag gehabt haben muss. Ja? Also keiner von uns wird heute in den Hauptstadt des schlimmsten Terrorstaats gehen oder zumindest nicht mit gutem Gefühl und sagen, so ja, ihr werdet alle vernichtet, weil Gott das sagt. Naja, und Jonas Reaktion war entsprechend. Also er tat etwas, was uns irgendwie lächerlich vorkommt. Er flüchtet vor dem Schöpfer des Universums auf dem Schiff nach Spanien. Das ist jetzt so ein bisschen, wenn man sich das so überlegt und das liest, dann kann man sagen, ha, schon ein bisschen komisch, ne? Was macht er denn da eigentlich? Aber wenn man genau in dem Buch Jona nachliest, was er da tut, dann liest man in Jona Kapitel 1, Vers 3b, er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Das wollte Jona tun. Und wenn man sich dann genau überlegt, was das bedeutet und mal guckt, was ist eigentlich mit uns, kennen wir das auch? Dann relativiert sich das plötzlich mit diesem lächerlich. Weil wie sieht das denn bei uns aus, wenn wir Sünden haben in unserem Leben, von denen wir wissen, aber wo wir sagen, naja, ich gehe das Thema später mal an. Wie ist denn das, wenn wir lästern über Leute, wir wissen, das ist falsch, vielleicht denken wir sowas wie, ach, ist ja nur eine Kleinigkeit, was ist Sünde? Und es gibt lauter so Beispiele, wo wir Dinge tun, wo wir in unserem Bewusstsein eigentlich wissen, das sollten wir nicht, und lästern tun wir auch gar nicht vor den Leuten, über die wir lästern. Und da muss man eine Sache sagen, wir wissen, das ist Sünde. Jona hatte wenigstens den Anstand abzuhauen, als er von Angesicht Gottes weg wollte. Ja? Und wenn wir sowas tun, wir eigentlich wissen, dass es gefällt Gott nicht, was tun wir? Wir drehen uns einfach nur um und lassen das Angesicht Gottes hinter uns. Ja? Also wir flüchten auch vor dem Angesicht des Herrn. Und ich finde, das ist eigentlich eine dramatische Situation für uns, weil, wie gesagt, also Jona haut wenigstens noch ab vor Gott. Wir tun einfach nur so, als sei er nicht da. Es ist ja so, dass wir diese Probleme, die wir da haben, gar nicht alleine lösen müssen. Ja? Wir haben einen Herrn, der uns eigentlich von der Herrschaft der Sünde befreit hat. Durch unseren Glauben an Jesus hat die Sünde eigentlich keine Macht über uns, aber unsere alte Gewohnheit und unsere fleischliche, unser Fleisch, wie es so schön heißt, sorgt dafür, dass wir immer wieder drauf reinfallen. Wir müssen eigentlich nichts ohne Jesus schaffen, und trotzdem gibt es die Momente, in denen wir vom Angesicht des Herrn weg wollen. Und deswegen erscheint auch diese Flucht von Jona plötzlich gar nicht mehr so lächerlich, wie sie aussieht, wenn man es das erste Mal liest. Und das Dramatische an der Sache ist eigentlich, ihr kennt vielleicht auch den aaronitischen Segen, wo wir darum bitten, dass der Herr sein Angesicht erhebt über oder auf uns richtet und sein Angesicht leuchten lässt über uns. Und wenn wir uns vom Angesicht Gottes abwenden, dann könnte man auch so weit gehen zu sagen, wir entziehen uns diesem Segen. Jona war jetzt jedenfalls auf der Flucht, auf dem Schiff, und die Besatzung dieses Schiffes, die bestand komplett aus Heiden. Die kannten alle den Gott Israels nicht, und Gott ließ einen Sturm aufkommen. Und der war so heftig, dass dieses Schiff in ernste Seenot geriet. Die Seeleute, die waren in heller Aufregung, die schmissen Ladung über Bord, die versuchten wirklich alles, was in ihrer Macht stand, um das Schiff zu retten. Und wisst ihr, was Jona tat? Der lag unter Deck und schlief. Ich finde das irgendwie bezeichnend. Ich bin ziemlich sicher, dass Jona, also auf einem Schiff, das in Seenot ist, schläft keiner, ohne zu wissen, dass er gerade in Seenot ist. Also ich gehe jetzt mal so weit, das zu behaupten. Trotzdem lag er unter Deck. Und ich kann mir vorstellen, er ist ja aus größter Angst vor diesem Auftrag vor Gott geflüchtet. Und ich kann mir vorstellen, dass er im Grunde, ich weiß nicht, ob er froh war, dass er möglicherweise ertrinken wird oder sowas, aber ich kann mir vorstellen, dass er eigentlich sagte, okay, ist jetzt halt so, dann gehe ich jetzt halt drauf. Und irgendwann, als diese Situation immer weiter eskalierte, die Seeleute beteten zu ihren Göttern. Das half natürlich rein gar nichts. Wir wissen genau, warum das nichts half. Und da kam dann der Kapitän zu Jona, weckte ihn und sagte, hör mal, könntest du bitte zu deinem Gott beten, dass das hier ein Ende hat und dass wir halt überleben? Und die Seeleute hatten durch Loswurf ermittelt, dass das auch alles irgendwas mit Jona zu tun hatte. Und Jona sagte dann irgendwann, ich weiß, warum wir hier in Seenot sind. Ich hau gerade vor dem Schöpfer aller Dinge ab, vor einem Auftrag, den er mir gegeben hat. Und deswegen sind wir hier in Seenot. Die Seeleute, die waren entsetzt. Ja? Die waren fix und fertig. Und Jona sagte, also ich sage das jetzt in meinen Worten, ne? Lest es nochmal selber nach, aber diese dramaturgische Freiheit, die nehme ich mir. Er sagte Jona sowas wie, ja, passt auf, schmeißt mich über Bord, dann beruhigt sich das Meer wieder und dann ist alles gut. Und jetzt passierte was sehr Interessantes. Ich habe ja gesagt, das waren alles Heiden, die da an Bord waren. Die waren ja auch entsetzt darüber, was Jona tat, dass er vor dem Schöpfer aller Dinge, so wie er sagte, abhaute. Aber die schmissen ihn nicht über Bord. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Wisst ihr, was sie taten? Die fingen an zu rudern. Sie versuchten noch was zu tun, und als das auch nichts mehr half, da beteten sie zu Gott, zu unserem Gott, zum Gott Israels, und sie beteten zu dem, dass er bitte verhindern möge, dass sie einen Unschuldigen über Bord schmeißen müssen, um zu überleben. Überlegt euch das mal. Dieser Kontrast zwischen Jona, der unter Deck schläft, während die Seeleute ums Überleben kämpfen, und die Seeleute, die zum Gott Israels beten und sagen, bitte verhindere, dass wir den Jona über Bord schmeißen müssen, um zu überleben. Ich finde, krasser geht's nicht. Und vor allen Dingen, Jona hatte doch eine Wahl. Er hätte doch zu Gott beten können. Er hätte doch sagen können, ja, ich weiß, es ist nicht okay, was ich tue, verschon die Seeleute. Ich meine, der Text sagt nicht, ob er das getan hat, aber ich glaube nicht, dass er das im Schlaf getan hat. Also kann ich, oder ich gehe davon aus, dass er es nicht getan hat. Er hätte ja Gott auch um Vergebung bitten können. Er hätte vielleicht auch sagen können, okay, ich tue es. Er tat das alles nicht. Und jetzt kommt der Punkt wieder, wo man anfängt, über Jona den Kopf zu schütteln. Und in dem Moment sage ich, haben wir das Recht, diese Bewertung zu machen? Haben wir das Recht, den Kopf über Jonas Verhalten zu schütteln? Sibylle sagt sehr oft in Predigten, ich nehme mich da voll mit rein. Also wenn ich jetzt hier was erzähle, ich höre meiner eigenen Predigt sehr genau zu, denke nicht, dass ich mich hier rausnehme. Wie ist denn das, wenn wir irgendwie Ärger auf der Arbeit hatten? Wir haben vielleicht auch Dinge auf der Arbeit getan, die uns diesen Ärger eingehandelt haben. Und wir kommen nach Hause, sind total geladen, wir lassen es volle Kalotte an unserer Familie aus. Wahrscheinlich schämen wir uns schon in dem Moment, wo wir das tun. Trotzdem nehmen wir billigend in Kauf, dass andere Leute durch die Situationen, in denen wir drinstecken, dass sie in Mitleidenschaft gezogen werden. Und genau das tat Jona ja auch. Er war auf der Flucht vor Gott und er schlief den Schlaf des Gerechten in Anführungszeichen, als die Seeleute wegen ihm in Seenot waren. Und sicherlich, wenn uns das passiert, dass wir zum Beispiel unserer Familie gegenüber unseren Dampf ablassen und wir wissen, das ist nicht okay und wir ziehen sie in Mitleidenschaft, wahrscheinlich verurteilen wir uns sogar dafür. Trotzdem lassen wir zu, dass es passiert. Und dabei haben wir einen Gott, der uns durch eine völlig andere Brille in so Momenten sieht. Ja? Im Psalm 91, da lesen wir, denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen, wo immer du gehst. Auf Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Also eigentlich hat Gott gar kein Interesse, dass wir dieses Dampf ablassen zu Hause tun oder dass wir andere in Mitleidenschaft ziehen. Denn die Frage ist nicht, ist das wahr, was Gott da sagt, dass er uns trägt, sondern die Frage ist, wollen wir das glauben, dass er das tut? Und wollen wir das für uns annehmen? Vor allen Dingen in Situationen, die für uns schwierig sind, die so schwierig sind, dass wir zu Hause Dampf ablassen. Jona tat das jedenfalls in dem Moment nicht und es kam dann eben so weit, dass die Seeleute ihn auf seine Bitte hin über Bord warfen. Und ich finde, in dieser Situation, die auf dem Schiff herrschte, offenbart sich unglaublich stark der Charakter Gottes. Da war eine lebensbedrohliche Lage, die war fürchterlich und Gott verwandelt die in ein Zeugnis für sich selbst. Die Seeleute bekehrten sich völlig und ich meine, die waren gerade dabei, um ihr Leben zu kämpfen und nebenbei, in Anführungszeichen, bekehrten die sich mal ebenso. Der Sturm legte sich und sogar Jona, der ja eigentlich über Bord geschmissen wurde und eigentlich dem sicheren Tod ausgeliefert war, der wurde durch einen Fisch verschluckt, den Gott geschickt hat und saß da jetzt 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des Fisches. Und in dieser Zeit passierte was Interessantes. Jona betete zu Gott, man könnte wahrscheinlich allein über dieses Gebet eine ganze Predigt füllen. Aber in diesem Moment stellte Jona seinen Willen, der eigentlich verhinderte, dass er tat, was Gott ihm aufgetragen hatte, zurück und stellte wieder Gottes Willen in den Vordergrund. Und das ist ein ganz wichtiger Wendepunkt gewesen in dieser Erzählung. Der Fisch, der spuckte ihn jetzt am Strand aus. Und was dann passierte, das spricht wieder Bände über Gott. Gott sagt Jona ein zweites Mal, jetzt geh nach Ninive und verkündige, dass Ninive in 40 Tagen vernichtet wird. Und was sagt das über Gott aus? Jona ist beim ersten Mal geflüchtet vor Gott. Er ist abgehauen vor dem Auftrag, er war ungehorsam und überlebte aber trotzdem nur deswegen, weil Gott ihn durch einen Fisch verschlucken ließ. Also nicht nur, dass Gott Jona trotz seines Ungehorsams nicht sterben ließ, er gab ihm eine zweite Chance. Und ich glaube, das ist das, was so ein Wesen unseres Gottes ist, ja? dass er uns nachgeht und uns zweite Chancen gibt. Und denkt bitte daran, ich habe ja gesagt, das war 700 bis 800 Jahre vor der Geburt Jesu. Und trotzdem kann man schon da erahnen, was dieses neue Chancen geben in der Heilsgeschichte für eine wichtige Bedeutung für Gott hat. Für uns ist das alles noch radikaler. Ja? Wir haben Jesus. Jesus ist für uns gestorben. Und es besteht überhaupt keine Frage, ob Gott uns nachgeht. Die einzige Frage, die wirklich im Raum steht, ist, gehen wir Gott nach? Denn dadurch, dass er seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat, ist überhaupt keine Frage offen, ob er alles dafür tut, um uns nachzugehen. Das hat er getan, das tut er. Die Frage ist, tun wir das auch? Und ich denke, was man hier sieht, was Jona im Bauch des Fisches passiert ist, nämlich dass er gesagt hat, okay, Herr, ich entscheide mich für dich und ich stelle zurück, was ich will und ich möchte das, was du willst. Das ist etwas, was wir, glaube ich, für uns in unserer Zeit gerade auch für uns annehmen sollten und zur Kenntnis nehmen sollten, dass das schon damals eine wichtige Sache zwischen Gott und Jona war und es sollte auch etwas Wichtiges für uns sein. Und Jona traf eben die richtige Entscheidung, jetzt doch nach Ninive zu gehen. Und ich meine, das muss nicht nur, nachdem man 3 Tage in einem Fisch gesessen hat, nicht ohne gewesen sein. Das war auch so nicht ohne. Ninive muss eine riesige Stadt gewesen sein. Also die Bibel sagt, dass man 3 Tage zu Fuß gebraucht hat, um da durchzugehen. Und Jona ist so einen Tag lang nach Ninive rein, hat sich da hingestellt. Und dann liest man, dass er in Jona 3, Vers 4b, liest man, was er gesagt hat, nämlich Ninive wird in 40 Tagen zerstört werden. Hat sich also in Ninive reingestellt und hat das den Leuten verkündet. Wir wissen nicht, ob er mehr gesagt hat, keine Ahnung. Aber faktisch ist er in die Hauptstadt desjenigen Landes gegangen, vor dem Israel vermutlich die meiste Angst gehabt hat. Ich bin sicher, dass Jona nicht erwartet hat, da lebend rauszukommen. Bin absolut sicher. Ich meine, warum sollte er vom Schöpfer des Universums flüchten, wenn er gedacht hätte, dass das schon alles gut gehen wird. Aber wisst ihr, er hatte auf der Flucht, ist auf seinen Tod angelegt, er hat da im Schiff in Seenot geschlafen, aber in diesem Moment sehen wir was ganz Wichtiges. Er hatte den Glauben, dass er das tun kann, wofür Gott ihn auserwählt hat und wo Gott gesagt hat, tu das bitte. Er hatte den Glauben und das Vertrauen, dass Gott ihn da durchbringen würde. Und wenn wir uns das anschauen, wie ist das denn für uns? Wie ist es denn in Situationen, die für uns extrem gefährlich und extrem bedrohlich wirken? Haben wir da auch dieses Gottvertrauen, was Jona da an den Tag legt? Und ich finde immer, gerade bei Jona ist es ganz, ganz einfach, ihn so als so eine Witzfigur wahrzunehmen, weil er haut ja vor Gott ab. Aber in dem Moment kann ich nur sagen, Hut ab vor Jona. Ja? Was er da tat, ich glaube, das ist ein Glaube und ein Mut und eine Hingebung, die ist nicht ohne. Ich glaube, die sieht man nicht so oft. Und vor allen Dingen, was dann geschah, war, es finde ich überwältigend. Ja? Jona stellte sich dahin und sagte den Leuten, ihr werdet in 40 Tagen vernichtet werden. Und was taten die? Die bekehrten sich alle. Die kehrten von ihren bösen Wegen um, die fasteten, die taten Buße, inklusive ihres Königs, die kleideten sich in Säcke und kehrten um. Und das, obwohl sie sich nicht mal sicher sein konnten, dass Gott sie verschont. An keiner Stelle lesen wir, dass Gott oder Jona gesagt hat, ja, kehrt von euren bösen Wegen um oder ich vernichte euch. Oder er hat gesagt, ich vernichte euch, aber wenn ihr umkehrt, dann verschone ich euch. Nein, Jona ist dahin gegangen und hat gesagt, ihr werdet in 40 Tagen vernichtet und die sind trotzdem umgekehrt. Die wussten nicht, dass sie verschont werden. Und ich finde, dass das wichtig ist, dass da wirklich der Glaube kam und sie gesehen haben, das ist nicht okay und wir kehren um, egal ob Gott uns verschont oder nicht. Aber Gott sah in ihre Herzen und verschonte sie. Und Jona, und das werdet ihr jetzt sehen, ist wirklich ein Buch der Kontraste. Ja? Gott verschont diese Menschen nach diesem unglaublichen Wunder. Und ich glaube auch Jona, der wird sich nicht erklärt haben können, wie er da jetzt rausgekommen ist. Ja, aus dieser Situation, der ist ja lebend wieder weggegangen. Und Jona reagiert auf eine Art, die erstmal unverständlich erscheint. Er ist stinksauer, dass Gott sie verschont hat. Ja? Er sagt zu Gott, ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. Und er sagt ihm quasi zwischen den Zeilen, ja, wie konntest du mich in diese Situation bringen, wo du doch wissen oder schon vorher wusstest, dass du dich verschonen würdest, die Leute. Wie konntest du das mit mir machen, dass ich, armer Kerl, ich überspitze es jetzt, dahin gehen musste und so eine Angst haben musste. Und er setzte noch eins drauf und sagte Gott, er wird jetzt am liebsten sterben. Und dann tat er was, ich weiß nicht, ob es einem putzig vorkommt, er ging zum Ostrand der Stadt, baute sich da eine Hütte und setzte sich dahin. Ich nehme mal an, dass er irgendwie zugucken wollte, was Gott jetzt in den 40 Tagen macht, ob er das jetzt wirklich nicht mehr macht, Ninive zu vernichten. Und man sieht daran, er wollte partout nicht wahrhaben, was Gott in seiner Gnade da tat, dass er die Leute verschont. Und jetzt ist, wenn Jona sagt, wie konntest du mir das antun, dass ich das verkündigen musste, müssen wir uns doch ernsthaft die Frage stellen, hätte es wirklich keinen Unterschied gemacht, wenn Jona zu Hause geblieben wäre? Wie wäre denn das? Hat Jona vielleicht recht gehabt? Ich meine, Gott ist allwissend, er wusste, die Bewohner von Ninive kehren um, hätte er sich das ja auch sparen können, oder? Und ich denke, es macht einen riesigen Unterschied, ob Jona gegangen wäre oder nicht, denn das Problem ist immer bei Gott und dem Menschen, diese Medaille hat eben diese zwei Seiten. Ne? Es gibt Gott und es gibt aber auch die Menschen. Und ohne dass Jona da hingegangen wäre, hätten die Leute diese Erkenntnis, dieses darauf aufmerksam gemacht werden, das, was schief läuft, nicht gehabt. Die hätten vielleicht, weil sie gottlos waren, auch Gottes Stimme in der Art nicht hören können. Jona ist ja quasi als ein Vorbereiter dahingegangen, damit die Leute sehen konnten, ja, was wir tun, ist falsch. Oh, es gibt Gott, denn es sind ja zwei Wunder passiert, ja? Ich meine, das eine ist, dass sie plötzlich an Gott glaubten und das zweite ist, dass sie an die Gnade Gottes glaubten, dass sie verschont werden würden. Und jetzt werdet ihr vielleicht denken, aber das ist doch nicht freiwillig passiert. Gott hat denen ja angekündigt, dass er sie in 40 Tagen vernichten würde. Und da muss ich sagen, wer das denkt, macht einen logischen Fehler. Wenn ich in ein gottloses Land gehe und sage, ihr werdet vernichtet, welche Angst sollten die vor dem Gott haben, an den sie eh nicht glauben? Das kann denen doch völlig egal sein. Die hätten Jona auch abmurksen können und lachen können. Sie glaubten doch eh nicht an Gott. Und das andere habe ich bereits gesagt, sie wussten auch nicht, dass Gott sie verschonen würde. Das ist das zweite Wunder. Und ich finde interessant, dass Jona weder das Bekehrungswunder der Seeleute so als Wunder wahrnahm, noch dass er das Bekehrungswunder der Menschen in Ninive wahrnahm. Ihm ging es um sich. Er war in einer Situation, die er schlimm fand und konnte das alles überhaupt nicht einsehen. Und wisst ihr, ich glaube, in dem Moment, wenn man das sieht und denkt, so, ja, was ist Jona für ein Mensch, da kann ich nur sagen, da muss man auch sehr vorsichtig sein, wenn man das denkt. Denn ich finde, das, was wir da lesen, ist ein Spiegel für uns. Wir Menschen sind nicht in der Lage, den großen Plan Gottes in seiner Ganzheit, ganz wichtig, dass man das so sagt, in seiner Ganzheit zu verstehen. Das heißt, es kann Situationen geben, in denen wir uns beispielsweise in der Gemeinde als Spielball vorkommen oder uns unsere Rolle nicht gefällt oder nicht gefällt, was wir sehen oder denken, na, was hat denn Gott da mit mir vor? Das ist irgendwie komisch. Aber obwohl wir seinen Riesenplan nicht in seiner Ganzheit kennen können, können wir eine Sache doch tun. Wir können nämlich Gottes Charakter kennen. Wir können wissen, dass er gütig ist und langmütig und gnädig und dass er eine wirklich unendliche Liebe für uns Menschen hat. Das Problem dabei ist, das funktioniert nur, wenn wir glauben, was Gott uns in seinem Wort überliefert. Das ist sicherlich nicht einfach, aber nur so funktioniert es, weil dass wir seinen Plan jemals in seiner Ganzheit verstehen, ich glaube, das ist utopisch. Und letztlich geht es natürlich auch darum, gehorsam zu sein. Denn wenn man etwas nicht versteht, da kann man ja nur folgen, wenn man glaubt. Es geht darum, dass wir über unseren Tellerrand schauen. Das tat Jona nämlich nicht. Und Jona war auch nicht gehorsam. Wir sind allerdings auch oft nicht gehorsam und schauen auch nicht über unseren Tellerrand. Und was ich ganz besonders wunderbar finde, ist die Art, wie Gott jetzt mit dieser Sache umgeht, dass Jona nicht über seinen Tellerrand schaut. Er ließ jetzt, also Jona saß vor seiner Hütte, wartete darauf, dass Schwefel und Lava auf Nineveh herabregnete. Und Gott ließ einen Rizinusstrauch wachsen. Und Jona saß unter dem Rizinusstrauch, hatte Schatten und fand das ganz toll. Und dann ließ Gott einen Wurm kommen, der den Strauch eingehen ließ. Und gleichzeitig schickte er einen heißen Ostwind, einen sengenden Ostwind, und Jona briet also schutzlos in der Sonne, wurde wieder stocksauer auf Gott, dass das passierte. Er war stinkesauer. Er sagte schon wieder zu Gott, ach, jetzt würde ich am liebsten sterben. Das müsst ihr euch mal überlegen. Ja? Er sagt zu Gott, ach, ich würde jetzt am liebsten sterben. So schlimm ist das jetzt hier gerade. Und Gott fragte ihn dann, ist es richtig von dir, wegen des Rizinusstrauchs so zornig zu sein? Jona, der bejahte das dann, und daraufhin sagte Gott etwas sehr, sehr Weises. Er sagte zu ihm, dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und verging über Nacht. Ninive aber hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können. Ganz zu schweigen von den vielen Tieren, sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Krass, oder? Ich weiß nicht, wie sich da Jona gefühlt haben muss, und wir erfahren das auch nicht, weil das Buch endet hier. Und wer den Eindruck hat, dass das Buch zu Ende ist, bevor es eigentlich zu Ende ist, dem muss ich sagen, du hast was ganz Wichtiges nicht verstanden. Denn diese Frage, die Gott da stellt, die fragt er nicht nur Jona. Die fragt er nämlich uns. Und die Frage ist natürlich eine rhetorische Frage. Natürlich sind 120.000 Menschen wichtiger als ein Rizinusstrauch. Und bevor jetzt aber jemand sagt, ja, warum fragt er mich das denn? Wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen einem Rizinusstrauch und 120.000 Menschen, klar bin ich für die Menschen. Und da sage ich mal, bist du da ganz, ganz sicher, dass das immer so ist? Manchmal ist es nämlich notwendig, dass man aufmerksam gemacht wird darauf, wenn man nicht über den eigenen Tellerrand schaut. Manchmal steckt man so in seinem Ding, in seinem Erfahrungshorizont drin, dass man nicht kapiert, welche Tragweite bestimmte Dinge, bestimmte Entscheidungen, die man trifft, haben. Ich kann euch das aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich sage euch mal ein Beispiel. Vor ganz kurzem hatte ich hier Gottesdienstleitung, und es war angesagt, dass ein ganz heißer Tag werden würde. Und ich habe morgens da gestanden und habe gedacht, was ziehst du denn da jetzt an? Ja, weißt du, ziehst eine kurze Hose an, Poloshirt, wird schon passen, ist ja ordentlich. Und so, ich gebe auch offen zu, so eine kleine Stimme in mir hat gesagt, du, überleg dir das gut, ob das so in Ordnung ist. Und es war so heiß, ich bin dann gegangen zum Gottesdienst, stand hier, und nach dem Gottesdienst kamen Geschwister aus dem Gottesdienstleitungsteam zu mir und sagten, du, wir wollen dich nur darauf aufmerksam machen, es gibt Leute, die kommen aus Kulturen, denen ist es sehr, sehr wichtig, Gott durch Kleidung, durch ordentliches Auftreten und so weiter Ehre zu geben. Und für die kann das schwierig sein, wenn du vorne stehst und da mit kurzer Hose stehst. Und ich sage euch was. Erstens, ich habe es trotz der Ahnung morgens ignoriert. Zweitens, die Leute hatten recht. Ja, und die Art, wie sie es mir gesagt haben, war total okay. Ich konnte damit gut leben, aber ich habe nicht über meinen Tellerrand geschaut. Und das ist genau das. Hier sitzen so viele Leute, wo ich hätte sagen können, ja, ich hätte ja so noch den Überblick gehabt, wer hier alles sitzt. Die meisten von euch kenne ich ja mit Namen, ja. Aber nein, mir war zu warm in dem Moment. Und deswegen behaupte ich, dieses Tellerrandproblem kann jeder haben. Und es ist wichtig, auch in unserer Gemeinschaft, dass wir dass wir die Hilfe bekommen, zu sehen, wenn wir den Tellerrand nicht überschauen. Denn es ist nämlich das Problem, dass sich die Welt eben nicht nur um mich dreht. Ich bin Gott total wichtig, aber alle anderen Menschen sind ihm genauso wichtig. Und vor allen Dingen bin ich Gott wichtig im Kontext meiner Mitmenschen. Und dann wird auch das klar, das war eine extreme Situation, in der Jona war. Aber wenn man sich das so überlegt, dann ist das, was Jona da erlebt hat, ich kann nicht sagen, dass ich mich davon freisprechen könnte, dass mir das jemals passiert. Weil wir sind einfach darauf geeicht, uns selbst zu sehen, vor allen Dingen der heutigen Gesellschaft. Ich glaube, dass im Buch Jona noch viel mehr drin steckt. Aber ich denke, es gibt fünf Dinge, die ich euch jetzt aufzählen möchte, die man oder die ich aus diesem Buch mitnehme. Das erste ist, dass wir manchmal wie Jona versuchen, vor Gott zu flüchten. Ja? Wir wollen weg vor seinem Angesicht. Aber in Wirklichkeit ist diese Flucht eine Flucht vor der Tatsache, dass wir Baustellen in unserem Leben haben, die wir nicht wahrhaben wollen, nicht angehen wollen oder für nicht als so schwerwiegend erachten. Wir sind dabei gar nicht alleine. Ja? Gott will uns helfen, Jesus will uns helfen, uns zu verändern. Der Heilige Geist hat nach unserer Bekehrung Wohnung in uns genommen. Also es kann überhaupt nicht die Rede davon sein, dass wir da allein dastehen. Und ich denke, wir können unserem Herrn, unserem Gott vertrauen, dass er uns hilft. Und damit wird eben so eine Flucht eigentlich unnötig. Das Zweite ist, dass Gott Menschen positiv in Situationen beeindruckt, wo wir selber versagen. Jona, der lag schlafend im Schiff. Der war wirklich nicht ein Musterbeispiel des Gottesgläubigen oder vielleicht auch sogar ein Musterbeispiel für einen Christen, sage ich mal, was natürlich zu Jonas Zeit, da war Jesus ja noch nicht geboren, aber jedenfalls versagte Jona im Grunde da. Ja? Aber die Seeleute bekehrten sich trotzdem und erlebten Gottes Gnade. Und gleichzeitig durfte Jona in seinem Versagen Gottes Gnade ebenfalls erleben. Ja? Wir fallen und wir werden von Jesus wieder aufgehoben. Und manchmal sehen andere Menschen den Prozess, wie wir fallen und den Prozess, wie Gott uns aufhebt und erleben Gott dadurch. Und deswegen finde ich wichtig, dass wir uns klar machen, dass in so Momenten es völlig blödsinnig ist, wenn wir uns selbst verurteilen. Das ist einfach der Lauf, das passiert. Aber da hat Selbstverurteilung nichts zu suchen. Das Dritte, was ich aus dem Buch Jona mitnehmen würde, ist, dass Gott uns hilft, Ängste zu überwinden. Jona tat ja letztlich das, wovor er ganz, ganz sicher Angst gehabt hat. Und Gott hilft uns genauso, wie er Jona half, Ängste zu überwinden. Ja? Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist, der sorgt dafür, dass die wundervollsten Dinge passieren in Situationen, wo wir das Allerschlimmste erwarten. Ja? Und ich denke, das ist, wenn man in so einer Situation steckt, dann denken die Leute vielleicht, ja, das ist ja, hat ja gut reden da vorne. Aber es ist, denke ich, auch eine Frage, ob die Menschen, die um andere Menschen, die in so Situationen stecken, das mitstützen und sagen, das ist so. Aber das mitleben, das ist ein wichtiger Punkt. Das Vierte, Gott ist ein Gott der neuen Chancen und der Gnade. Das Volk Ninives kehrte um. Gott nahm diese Umkehr an. Und wenn wir uns zu Jesus bekehren, dann tun wir das, was das Volk Ninive tat. Ja? Wir kehren von unserem Brust oder bösen Lebensarten, kehren wir um. Ja? Jesus starb für uns am Kreuz, um unsere Sünden zu tragen und uns durch unseren Glauben gerecht zu machen. Und unsere Bekehrung zu Jesus ist eine Umkehr für die Ewigkeit, sofern wir in Jesus bleiben. Und so ist Gott. Und obwohl das Buch Jona im Alten Testament ist, können wir schon da sehen und da schon einen Blick darauf erhaschen, wie wichtig es Gott ist, uns Chancen zu geben, wie wichtig Gott es ist, dass wir uns freiwillig zu ihm bekennen und dass er uns offensichtlich mit offenen Armen empfangen möchte. Und das Fünfte, fünfte Punkt, den ich sehr wichtig finde, ist, Gott möchte, dass wir über unseren Tellerrand schauen. Er möchte Gemeinschaft mit uns, aber eben nicht nur als Einzelperson, sondern er möchte Gemeinschaft mit allen Menschen. Und es ist eben nicht die Frage ist nicht, ist Gott dazu bereit, mit uns Gemeinschaft zu haben? Denn das ist offensichtlich, sondern die Frage ist, sind wir dazu bereit oder sind wir nicht dazu bereit? Während das Lobpreisteam jetzt anfängt zu spielen, sage ich nochmal, Sibylle sagt ja immer so schön, ne, ich schließe mich bei den Punkten, die ich jetzt sage, voll mit ein, das möchte ich hier jetzt auch tun. Ich möchte uns alle aufrufen, anhand der Punkte, dieser fünf Punkte, die ich genannt habe, zu prüfen, wo wir Baustellen haben, die wir mit Gott angehen möchten. Lass uns diese Dinge Gott bringen und lass uns von Gott ermutigen, wo wir gefallen sind. Und wo wir mit seiner Hilfe entweder wieder aufgestanden sind oder aufstehen werden. Und lasst uns in diesen Momenten unsere schlechten Gedanken über uns bei ihm abgeben. Die haben nämlich da nichts verloren. Also, dass wir sie denken. Und lasst uns auch die Situation, in denen wir Angst haben, zu Gott bringen. Und lasst uns einfach klar machen, dass er uns mit unserem Problem mit offenen Armen in Empfang nimmt. Dass wir die nicht alleine bewältigen müssen. Und lasst uns den Heiligen Geist bitten, dass er uns zeigt, wo wir nicht über unseren Tellerrand schauen. Vielleicht gibt es so Situationen und wir wissen gar nichts davon. Es hat nichts mit böser Absicht zu tun, dass man in Situationen nicht über den Tellerrand schaut. Das passiert einfach. Und lasst uns beten, dass er uns zeigt, wo das bei uns der Fall ist. Und lasst uns jetzt eine Zeit der Stille nehmen, wo wir alles vor Gott bringen und versuchen zu hören, was der Heilige Geist uns sagt. Und wenn ihr gebeten möchtet, dann bin ich sicher, dass ihr zu Sibylle, vielleicht auch zu Tillmann oder zu allen Geschwistern, denen ihr vertraut kommen könnt und mit ihnen sprechen könnt, und da könnt ihr Gebet empfangen. Amen.